Spuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tonspuren. Heute mit mir, Marie König, am Mikrofon und neben mir sitzt Maria Gnann.
Hallo und heute haben wir zwei Gäste im Podcast, Arthur und Lukas Jüssen, die niederländischen Zauberbrüder am Klavier. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Hallo.
In der Folge wollen wir mit Ihnen über Geschwisterliebe reden, wie Sie aneinander Kritik üben und über was Sie bisher viel zu wenig reden.
Aber zuerst eine Kostprobe von Ihrem allerersten Album mit Beethoven-Sonaten.
Die Aufnahme ist 2010 bei der Deutschen Grammophon erschienen. Da wart ihr beiden, Arthur und Lukas, 14 und 17 Jahre alt, wenn wir richtig gerechnet haben. Wie ist das, wenn ihr das jetzt wieder hört?
Ich fand's gut. Ich muss sagen, ich dachte eigentlich, das Erste, was ich dachte, ist, dass wir sehr alt werden, weil das ist schon 15 Jahre her, genau. Also die Zeit fliegt, aber ich fand es eigentlich sehr gut gespielt. Und das meine ich nicht arrogant, aber ja, es kann auch so sein, dass man denkt, ah, man hört, dass man da jung ist und jetzt würde ich das ganz anders tun. Aber nein, eigentlich fand ich es ziemlich gut gespielt. Also das freut mich.
Ich auch.
Ja, sehr schön. Wir mussten tatsächlich bei euch beiden immer mal wieder an die Mendelssohn-Geschwister oder die Mozart-Geschwister denken, die auch sehr jung schon sehr gut Klavier gespielt haben. Mit welchem Geschwisterpaar könnt ihr euch identifizieren?
Ich finde, wenn man mit Mendelssohn oder Mozart identifiziert oder verglichen wird, ja, das ist wirklich ein riesiges Kompliment. Ich weiß eigentlich kein anderer Schwestergepaar, wovon ich denke, ja, die sind uns wirklich ähnlich, wie wir sind. Ich denke, dass, wo es sich in der Regel umgeht, ist, dass wenn man an Mozart denkt oder Mendelssohn, ist, dass man auch denkt an eine wirklich gute Beziehung, wo auch wirklich viel Freude war in ganze Familie, glaube ich. Nicht nur zwischen Fanny und Felix oder zwischen Wolfgang und Nannerl, aber auch in die ganze Familie. Und ich will nicht sagen, dass bei uns immer alles super und perfekt ist in die Familie, aber es ist uns sehr wichtig, diese gute Atmosphäre und diese Freude, die natürlich in die Musik da sein muss, aber auch im Allgemeinen in die Familie. Und bis jetzt geht das eigentlich gut. Also nein, wirklich gute Frage. Wenn ich weiter ins Gespräch noch an einem Schwesterpaar denken muss, die uns ähnlich sind, dann sage ich es noch. Gib mich
sehr
ein bisschen
gerne.
Zeit. Gute Frage.
Ja, was das Schöne ja an so Geschwisterpaaren ist, ist, dass man nicht wie das einzelne Wunderkind so viel alleine dann auf der Bühne sitzt und vor hohen Persönlichkeiten spielen muss, sondern man macht das alles zusammen. Eine weitere Parallele, die uns noch aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass ihr auch schon im sehr jungen Alter vor der Königin der Niederlande gespielt habt, vor der Königin Beatrix. Seid ihr wie viele Holländer Fans der Royals?
Die König und Königin, die sind da, wie sagt man das, als Symbol. Die sind nicht mehr, die arbeiten, die machen nicht die Entscheidung, aber es ist wirklich ein Symbol von Holland. Und dafür zu spielen, wenn man sehr jung ist, ist natürlich eine sehr große Ehre. Ich muss sagen, dass weil wir so jung waren damals, haben wir das, glaube ich, nicht so realisiert, dass das so groß war. Und wir haben einfach Musik gespielt und Klavier gespielt. Und dann haben unsere Eltern gesagt, ja, aber das ist für die König und Königin. Aber ich glaube, wenn man so jung ist, dann realisierst du dich nicht alles, was da passiert. Aber ich glaube, das ist auch gut. Dann geht man ein bisschen naiver drin und dann spielt man einfach. Aber natürlich ist es eine riesige Ehre. Und vor allem, wenn man so jung ist. Also es sind noch immer schöne Bilder, wenn man das zurücksieht. Ja, sicher.
Damals habt ihr die Karriere zusammen gestartet, schon als Kinder. Ihr seid zusammen aufgewachsen, aber dann nach dem Abitur, Lukas war 3 Jahre früher dran, hat Lukas entschieden, in den USA zu studieren bei Menachem Pressler und dann später in Madrid bei Dmitri Baschkirov. Wie ist das für dich gewesen, Arthur, als der Bruder plötzlich weggegangen ist?
Ich glaube, dass das alles ganz natürlich gegangen ist. Ich weiß noch sehr, sehr gut, dass viele Leute haben uns beide, aber Lukas in erster Instanz gesagt, gehst du wirklich im Ausland? Und das wird wahrscheinlich eine sehr schlechter Schritt sein für das Bruderpaar, weil man nicht immer zusammen ist. Und eigentlich haben wir da eigentlich nie an geglaubt, weil wir dachten, dass das sehr gut ist. Und jetzt, wenn wir zurückgucken, ist das, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt gewesen, weil wir denken, dass es sehr wichtig ist, um man individuell zu entwickeln. Und auch als Duo soll man sich nicht nur zusammen entwickeln. Man braucht auch nicht immer die gleiche Meinung zu haben, um gut zusammenzuspielen. Es ist manchmal frisch, wenn Lukas sagt, ich würde das so machen und nächstes Mal sage ich das so. Und wenn man sich dann inmitten trifft, dann ist das perfekt. Also ich glaube, dass diese Step von Lukas, um nach Ausland zu gehen, eigentlich nur gut war. Und die Leute denken immer, dass wir 24/7 zusammen sind. Wir sind oft zusammen, aber wir können auch manchmal eine Woche ohne einander. Also nein, das ist eigentlich alles ganz natürlich gegangen.
Lukas, du hast in den USA dann auch mal mit anderen Duopartnern gespielt und später gesagt, es geht eigentlich für dich nicht. Warum?
Ja, es geht nicht. Ich meine, ich konnte das. Wenn ich es wirklich will und wirklich durchziehe, dann ist es möglich. Aber bis diesem Moment hätte ich eigentlich noch nie mit jemand anders zusammen quatre main oder vierhändig gespielt. Also ich war immer so gewöhnt an die Bewegungen von Arthur.
Der Gericht,
wie er gerochen hat. also auch so die kleine, sein Atmen, was man auch hört, wenn man so nah ist aneinander. Aber weil ich das so gewöhnt wäre, höre ich und fühle ich das eigentlich gar nicht mehr. Es ist ganz normal. Es ist, als ob ich alleine spiele. Und dann das erste Mal, dass ich mit jemand anders gespielt habe, da war ich so bewusst von jeder kleine Sache, die er gemacht hat, genau, wie er gerochen hat, wie er sich bewegt hat. Und viele Sachen haben mich dann irritiert, was eigentlich falsch ist von mir, weil der Junge hat auch einfach versucht, um gut zu spielen, um gut zu machen. Und das war seinem Stil und seinem, ja, das war, wie er war. Aber für mich war das so, so anders wie alles, was ich gewöhnt war. Und dann habe ich eigentlich gleich gedacht, ja, ich glaube, ich kann nicht in meinem Leben mit jemand anders so vierhändig spielen oder am zwei Klaviere. Kammermusik mit anderen Musikern, also mit einem Geigenspieler, Violist oder Cello oder was auch immer, das ist eine völlig andere Sache. Ne? Das sind wir sowieso nicht so gewöhnt wie miteinander. Also das mache ich gerne. Aber vierhändig mit anderen Leuten, nein, lieber nicht. Doch am liebsten wirklich mit Arthur.
Ja, man ist ja auch so auf engem Raum zusammen.
Ja, es ist wirklich sehr nah und der Touch ist eigentlich die ganze Zeit da. Wir versuchen auch nicht so viel zu essen die letzte Zeit, weil wir sind jetzt, ja, groß sind wir nicht, aber wir sind erwachsen und es ist schon ein kleiner Raum, wo man alles machen muss, aber naja, wir schaffen das jetzt zu zweit noch. Es geht noch gut.
Sehr gut.
Gott sei Dank.
Arthur, du bist ja dann in Amsterdam geblieben, wenn man nochmal in die Entwicklung schaut, auch wegen eurem Lehrer Jan Wein. Oder warum hast du dich quasi gegen einen Auslandsaufenthalt beispielsweise entschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da auch lange über nachgedacht, weil ich war eigentlich schon lange bei Jan Wein und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ich habe da auch sehr viel gelernt. Und dann habe ich Abitur gemacht, das habe ich alles gut gemacht. Und dann war eigentlich die Entscheidung, was jetzt? Und meistens ist es so, dass man dann nach Ausland geht, nach einer neuen Lehrer oder Lehrerin. Und auch oft geht man dann nach die großen Namen. Und Menachem Pressler ist eine große Name, Baschkirov, aber so gibt es noch sehr viele. Aber letztendlich habe ich dann realisiert, dass ich mich so wohl gefühlt habe bei Jan Wein und dass ich noch fühlte, dass ich so viel zu lernen hatte bei ihm, dass ich dachte, nein, wieso gehe ich jetzt weg, um das hier hinterzulassen? Wieso mache ich das dann? Mache ich das, weil andere Leute das sagen oder weil ich das wirklich selber so fühle? Und dann bin ich einfach hier geblieben in Amsterdam und ich habe keinen Regret darüber gehabt. Ich weiß nicht, was das Wort auf Deutsch
kein
ist.
Kein Bedauern.
Bedauern, ja. Gehabt, ja, genau. Mhm. Ich glaube, das war für
oder
mich...
Oder nicht bereut.
Genau. Ja, ich glaube, für mich war das letztendlich die gute Entscheidung. Und das zeigt, denke ich, auch, dass es sehr schwierig zu sagen, was der richtige Weg ist. Weil für alle gibt es einen anderen Weg. Und das ist manchmal schwierig, weil viele Leute haben eine Meinung und sagen nicht, wie es sein soll. Aber letztendlich, denke ich, ist es auch wichtig, dass man, dass man vertraut auf dem Bauchgefühl.
Ja, sich selbst auch treu bleibt. Betrachtet ihr euch gegenseitig auch als Lehrer?
Ich denke nicht als Lehrer, weil das ist dann, ich glaube, beim Lehrer ist doch ja, ist eine Hierarchie, eine Autorität höher als ein anderer. Und ich glaube, bei uns ist das wirklich gleich. Aber natürlich kann ich sehr viel von Lukas lernen und ich hoffe, dass Lukas manchmal auch von mir lernt. Und aber darüber denken wir nicht so viel nach. Ich glaube sicher, dass wir viel voneinander lernen können. Aber ich glaube, es gibt keinen Autoritätsunterschied oder Hierarchie.
Ja, ihr habt dann wahrscheinlich auch aus Bauchgefühl, aber auch aus einem Ziel einfach aus dem Gemeinsamen heraus entschieden, dass ihr zusammen die Karriere dann startet nach den Studien oder da zusammen weitergeht. Mittlerweile gibt ihr ungefähr 100 Konzerte im Jahr, wenn es noch aktuell ist. Also ihr verbringt eben wirklich viel Zeit miteinander. Beim Üben seid ihr natürlich für euch selbst, bereitet euch vor. Wer von euch übt mehr?
Ich denke im Allgemeinen, dass Arthur etwas mehr Struktur benötigt und nicht nur im Klavierspielen. Das geht eigentlich für mehrere Sachen in das Leben und sein Proben ist, denke ich, etwas strukturierter. Also jeden Tag so viel. Ich denke, dass ich etwas mehr gefühlsmäßig auch Sachen mache. Also wenn ich fühle, okay, jetzt ist gut, dann ist es gut und dann ist es auch wirklich gut. Und wenn ich weiß, dass es gut ist, dann übe ich auch den nächsten Tag nicht noch 10 Stunden, um zu denken, ich muss 10 Stunden üben. Und ich denke, dass Arthur dann eher doch noch diese Stunden üben wird.
Weil der Plan einfach schon aufgestellt wurde.
Ja, und dann fühlt er sich gut und spielt er auch gut. Und das ist, denke ich, ein Unterschied.
Ja, ihr wirkt auch beide in bestimmten Hinsichten sowieso ziemlich locker. Wir haben gelesen, dass ihr eben mal vierhändig spielt, mal an 2 Klavieren. Aber wer oben und wer unten spielt, also wer den Primo und wer den Secondo-Part übernimmt, dazu werft ihr eine Münze.
Das ist nicht nur eine schöne Legende.
Genau, das ist eine Geschichte.
Nein, wir haben eine Regel, wenn wir wirklich ganz neu anfangen mit einem Stück. Und ein gutes Beispiel sind die Klavierkonzerte von Mendelssohn für 2 Klaviere. Die habe ich ja 2 geschrieben. Und wenn wir dann das erste in As-Dur geübt haben, da haben wir damit angefangen, dann werfen wir wirklich eine Münze, wer 1 macht und wer 2. Nur ist es so, dass dann 2 Jahre später sind wir mit dieses 2. Konzert von ihm angefangen und dann sagen wir immer, weil du schon bei das erste Konzert Piano Primo gespielt hast und ich Secondo, dann wechseln wir das dann bei das 2. Also so machen wir es eigentlich immer. Aber wir sind einige Wochen vorher sind wir angefangen mit so einem Klavierkonzert von das heißt Nazareno, ein ziemlich neues. Ja, das ist was, wo bei euch spielen natürlich.
Genau, in Essen,
und,
ja.
Und da haben wir noch nichts von gespielt und da haben wir wieder am Anfang gesagt, ja, wer macht Primo, wer macht Secondo, ja, ist egal, Münze, Rob. Und jetzt bin ich eben Primo und du bist Secondo.
Ja. Nochmal kurz sehr überlegt.
Gut. Also ich finde das schön, ich finde, das passt sehr gut dazu, was wir mit euch gerne spielen wollen.
Ja.
Weil wir haben nämlich ein Spiel vorbereitet, das es bei uns immer gibt. Das heißt eigentlich mein oder nicht mein. Man muss entscheiden, ob die Aufnahme, die man hört, eine eigene Aufnahme ist. Also ob man daran beteiligt war oder nicht.
Okay.
Und jetzt heißt es natürlich für euch unser oder nicht unser.
Okay.
Und wir spielen euch Musik vor und ihr müsst dann sagen, ist das unsere Aufnahme oder nicht.
Okay.
Ja?
Ja.
Alles klar, geht los.
Ja, ist
ja,
unsere.
Woran habt ihr das erkannt? Es ist richtig.
Ja, das war so gut gespielt.
Ein super schwieriges Stück von Stravinsky aus dem Konzert für 2 Klaviere. Der 3. Satz, die 3. aus den Quattro Variationi war das.
Ja.
Super schweres Stück, oder?
Ja, es ist ein super schweres Stück. Es ist auch ein unglaubliches, tolles Stück, aber sehr, sehr schwierig. Und auch dieser Satz ist... es klingt eigentlich sehr leicht, es klingt sehr, auch in diesem Tempo, es wird oft auch langsamer gespielt, deswegen wusste ich es, glaube ich, dass es uns war, weil wir es ziemlich schnell spielen, aber ich glaube, dann hat es auch den Groove und diese Leichtigkeit. Es ist ein unglaublich tolles Stück, wirklich Stravinsky mit all seinen Humor mit all seinen Rhythmus und so, also ja, fantastisch, ja. Aber es hat sehr, wir haben da wirklich sehr hart dran gearbeitet. Also,
aber waren wir es? Ihr habt noch nicht...
Ja,
wir waren.
Doch, ich habe gesagt, das war absolut richtig. War genau, richtig. Ihr wart das und wir haben uns auch gefragt, ob eben Rhythmik, der ja bei Stravinsky eine große Rolle spielt, also die Rhythmik, ob das euch sehr leicht fällt, weil euer Vater eben auch Pauke spielt, berufsmäßig.
Ja, genau. Ja, gut, dass ihr das weißt und gut, dass ihr das so fragt. Unser Vater ist jetzt schon für Jahre lang der erste Pauker im Rundfunkorchester, aber da war früher auch Perkussionist. Da war das noch so eine Kombination zwischen Pauken und Perkussion. Und vor allem bei diese Perkussionstücke und Sachen, die er dann gespielt hat, ist die Rhythmik natürlich immer sehr wichtig gewesen. Und es stimmt eigentlich genau, ich kann mich nicht erinnern, dass wir nicht von Kindsab an wirklich sehr pünktlich gewesen sind mit dieser Rhythmus und dieser Rhythmik. Mhm. Und unser Vater hat da immer neben gesessen und als Perkussionist so mit uns geübt. Und das ist wirklich eine andere Art Pünktlichkeit, wie wenn man zum Beispiel Geiger ist. Und damit wollte ich nicht alle Geiger hier beleidigen oder so, aber im Prinzip ist das Klavier natürlich auch wirklich ein Schlagzeuginstrument. Ne? Ich glaube offiziell. Wenn man spielt, es ist gleich da, man hat da keine Marge, um reinzukommen oder sanft rauszugehen. Du spielst und es ist da. Und wenn es dann nicht pünktlich ist, dann hört man das auch gleich. Also für uns ist das immer sehr wichtig gewesen und kommt es uns auch ziemlich leicht, würde ich sagen. Und dabei muss ich natürlich zufügen, dass es Stücke gibt, die unglaublich schwierig sind, auch für uns und auch für Perkussionisten. Egal, ob du Perkussion spielst oder Klavier oder Geige, das bleibt schwierig. Und Stravinsky ist so ein Stück. Aber ich bin froh, dass ihr auch sagt, dass es rhythmisch gut geklungen hat. Das ist schön.
Macht so Klick.
Ja.
Nächstes Beispiel, würde ich sagen.
Das ist der Anfang gewesen von der Fantasie F-Moll von Franz Schubert.
Ja.
Ihr sagt, es ist nicht eures. Warum glaubt ihr das?
Ich höre es vor allem, ich glaube auch Tempo, aber ich glaube auch den Art Zusammenspiel. Ich weiß, dass wir nicht so timen, vor allem diese Anfang. Wir spielen anders zusammen, wie diese Aufnahmen. Aber ich bin sehr neugierig, wer es dann ist. Ist es Maria João Pires und Ricardo Castro?
Ja.
Wow. Absolut richtig.
Richtig ja. Gut.
Maria João Pires.
Das heißt, die habt ihr auch schon oft gehört.
So. Ja, und es ist auch wunderschön gespielt, aber es ist nicht besser oder schlechter oder was auch immer. Es ist nur, dass ich weiß, dass wir diese Anfang anders timen. Ich kann es nicht erklären, aber... super schöner Anfang, wie man es auch spielt. Ja,
ja, wunderschöner Anfang. Ihr habt bei Maria João Pires lange gelernt in euren Jugendjahren. Was habt ihr von ihr gelernt, würdet ihr sagen, wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt? Wenn ihr eine oder zwei Dinge herausgreifen würdet?
Ich denke, dass das Wichtigste, was wir gelernt haben bei Maria João Pires, vor allem das Musizieren ist und das Phrasieren. Und das klingt vielleicht ein bisschen allgemeiner, aber sie war keine rationelle Lehrerin. Sie war nicht jemand, der sagte, wieso spielst du das so? Erklär mich mal. Sie hat oft einfach gespielt. Und wir haben ein Jahr bei ihr studiert, aber auch gewohnt. Also dann haben wir fast jeden Tag Unterricht gehabt, aber wir haben auch sie gehört, wie sie probt. Und da lernt man auch sehr viel von. Und eigentlich das wichtigste Beispiel, was ich nennen kann, ist, dass wir zum Beispiel Unterricht hatten und dann hat sie gesagt, du musst es mehr so spielen oder so. Und dann haben wir das nicht verstanden. Und dann hat sie versucht, das zu erklären in Wörter, aber das hat sie nicht gelungen. Sie konnte das nicht in Wörter erklären. Und dann hat sie sehr oft gesagt, schieb mal auf, so. Und dann haben wir beide auf dieselbe Stuhl gesessen und dann hat sie vorgespielt, weil wir 1 Zentimeter von ihr waren. Und dann haben wir also gleich verstanden, was sie gemeint hat. Und ich glaube, das zeigt genau, was für eine Lehrerin sie war. Es kam alles direkt aus dem Herzen und sie hat so eine unglaubliche Musikalität. Bis jetzt, bis heute ist sie noch immer die Klavierspieler, die wir unglaublich admirieren und bewundern, um den Klang, um das Atmen in die Musik. Und ich glaube auch, dass es sehr gut ist gewesen, dass wir noch andere Lehrer gehabt haben, die vielleicht mehr rationell waren, die mehr intellektuell waren. Und das meine ich dann auf dem Sinne, dass in dem Sinn, dass man mehr versteht, warum man etwas macht. Und ich glaube, dass sie manchmal gar nicht versteht, was sie macht, aber sie macht es wunderbar. Aber nur sie kann das, weil sie ist genial. Aber ich glaube, dass wir das gelernt haben von Richard Pires. Ja.
Ich finde es spannend, wie viel man eben offenbar mitbekommt, wenn man nebeneinander eben sitzt. Und klar, man spürt den Atem, die Bewegung. Aber wie ist das, wenn ihr gegenüber sitzt an zwei Flügeln? Da ist die Kommunikation ja wahrscheinlich nicht ganz so direkt. Muss man dann einfach noch besser hören oder... Oder wie macht ihr das da?
Ja, ich denke, du versuchst die ganze Zeit, um zu adaptieren an der anderen. Und weil man einander so gut kennt, hört man in diese Mikrosekunde, bevor die nächste Note gespielt wird, eigentlich, was der andere machen will oder wie er spielen möchte. Und ja, das ist auch etwas, was sich seit den Jahren natürlich entwickelt hat. Wir spielen schon... 25 Jahre fast zusammen. Das ist wirklich sehr lange.
Scheiße, das ist lange.
Das ist lange, wir sind alt. Aber es gibt auch Konzerte, wo du fühlst, dass du nicht ganz auf einer Linie bist. Und das hat dann nicht mit einer konkreten Sache zu tun. Das kann einfach passieren. Und du hast auch Konzerte, wo du wirklich... wirklich von der ersten Note fühlst, dass egal, was du machen würdest, du bist da zusammen. Und das ist auch das Schöne von Live-Spiel. Es ist ja immer anders, es ist nie perfekt. Manchmal kann es fast perfekt sein. Das sind wirklich wunderbare Abende, wenn das klappt. Aber es ist ein Gefühl. Und wenn ich gegen jemanden sagen könnte, wie man das wirklich bekommt, würde ich sagen, spiel einfach so viel wie möglich zusammen. Finde dich ein guter Partner, den du verstehst. Damit musst du schon riesigen Glück haben und dann 25 Jahre zusammenspielen. Dann klappt es meistens.
Gut, wir haben noch ein drittes Beispiel in unserem Spiel. Hier kommt es.
Ich glaube, das waren wir nicht.
Ich glaube nicht. Nein.
Nein. Ihr seid gut, das seid ihr nicht.
Nein.
Ihr kennt euch.
Nein, ich glaube, die Zeit ist die allerbeste Zeit, war das von Johann Sebastian Bach.
Ich glaube, wir sind langsam. Ja, wir sind langsam.
Ihr seid langsamer.
Ein bisschen laut, ja.
Aber in einer Bearbeitung von Kurtag, ja, wolltest du sagen, oder?
Entschuldigung.
Nein.
Genau, schöne Ergänzung, genau richtig. Ja. Gespielt haben hier Alexandre Tarot und David Frey. Spannend, dass ihr es gleich auch wieder erkannt habt. Also Timing ist anscheinend wirklich so ein Ding, an dem man erkennt, ob man es ist oder nicht.
Ja, Timing und auch Touché, also wie man die Töne
einbringt. Der Anschlag.
Der Anschlag, genau. Und nochmals, es geht nicht über gut oder nicht gut. Ich meine, es ist beide wunderschön, denke ich. Und deswegen ist es auch schön, dass es viele Klavierspieler gibt, da wir alle einen anderen Weg spielen haben. Und das macht es auch interessant. Und selbst wir spielen, glaube ich, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Einmal so, einmal so. Manchmal ist es sehr langsam, manchmal ist es etwas fließender, manchmal ist es sehr leise, manchmal ist es etwas ausgesprochener. Und das ist alles abhängig von der Atmosphäre, von dem Moment. Und das macht es auch schön, Musik. Es ist immer anders. Und so ein Stück wie Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Das kann man, glaube ich, nicht genug hören, in welchem Form, das ist egal. Thank you.
Johann Sebastian Bach war ein Barockkomponist. Da steht ja in der Regel auch nicht so viel in den Noten. Und in einem Interview haben wir gehört, das liegt vielleicht auch gar nicht an den Vorschriften, die da vielleicht gegeben sind oder nicht. Aber wir haben gehört, dass ihr an der Interpretation bei Bach manchmal mehr zweifelt als an anderen Interpretationen. Und wir haben uns gefragt, warum das so ist. Weil es bei Bach so viele unterschiedliche Lesarten geben kann.
Ich denke, dass bei Bach die Perspektive und die Meinungen, wenn es geht um die Musikalität, wie man, in welchem Stil man das überhaupt spielt, ist wirklich alles extremer, wie zum Beispiel bei einem Schubert oder einem Mozart, einem Beethoven. Ich weiß auch nicht genau, wieso das ist, aber wenn du hier in Amsterdam die Stadt reingehst, du trinkst kein Bier in einem Bar, du fängst ein normales Gespräch an über Bach. Ich glaube, dann wird 50% von den Leuten, womit du sprichst, wird eigentlich gleich sagen, ja, ich finde, das muss so sein oder das muss so. Das ist nicht mit allen Komponisten wirklich so. Und diese Druck fühlt man immer. Und genau auch, was du sagst, wenn du zum Beispiel Rachmaninow spielst oder so, das sind riesig viele Noten. Es ist unglaublich schwierig, technisch gut zu spielen. Aber da ist viel reingeschrieben und du hast ein großes Palett, was schon da ist. Und da überheben kannst du deine eigene Stil, deine eigene Meinung ja reinfließen lassen. Und bei Bach ist eigentlich alles so steril, wenn man sich die Noten anschaut, man sieht, jede Note ist eigentlich sehr klar und dann steht nicht bei jeder Note, wie das gespielt werden muss. Manchmal steht da sehr lange gar nichts. Aber du kannst auch nicht gar nichts machen. Du musst etwas machen mit dieser Note. Aber wie dann das ist und wann genau, Timing in Bach ist schon so unglaublich schwierig. Und da hat man hat... Ich denke, dass wenn man sich anhört, wie Glenn Gould gespielt hat, was ein unglaublich großer Bach-Ikon ist, das ist ja manchmal fast wie eine wirklich unglaublich schön geordnete Maschine. Ne? Mhm. Unglaublich. Und doch jede Note hat da seinen Wert.
Was wir uns noch gefragt haben, ihr werdet ja schon ständig verglichen. Also auch wir haben ja vorhin gefragt, wer übt mehr als Geschwister? Ist gerade, wenn man sich eben so nahe steht, ist es sehr normal und trotzdem kann das ja auch nerven. Wie geht es euch damit, dass ihr wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an ständig miteinander verglichen werdet?
Ich glaube, dass es für unsere Älteren schwieriger ist als für uns. Vor allem, wenn man jung ist, dann will man, glaube ich, deine Kinder schützen und will man nicht hören, dass der eine besser so macht oder der andere was auch immer so macht, aber das, ich glaube, es ist auch nicht so oft bei uns passiert, dass die haben gesagt, der eine spielt so oder der andere so. Ich glaube nur, dass es ist die Wahrheit von der Mensch, dass der Mensch gerne vergleicht, vor allem beim Brüder. Das ist einfach auch logisch. Es ist auch logisch, wenn man zwei fast dieselbe Personen hat, die beide dasselbe Instrument spielen, dann ist es, denke ich, logisch, dass man vergleichen geht. Aber das Schöne ist, glaube ich, dass viele Leute gar keine Ahnung haben, wer Arthur ist, wer Lukas ist, wer der Jüngere ist, wer der Ältere ist.
Also wer jetzt gerade spricht, ist Arthur.
Ja, sehr gut. Ja. Ihr seid sehr gut vorbereitet.
Nicht schlecht.
Ja, Respekt. Und das schätzen wir auch sehr. Aber die meisten, die wissen gar nicht, wer ist. Und das haben wir auch schon sehr oft in Rezensionen bekommen, dass die haben gesagt, ja, der Arthur spielt wirklich so und der Lukas so. Und wie Lukas der Primo-Part spielt, ist wirklich traumhaft. Aber das war ich dann. Das war der Arthur. Und wenn man das häufig erlebt, dann ist es auch sehr einfach, um das mehr in Perspektiv zu setzen. Weil es alles gar nicht stimmt. Es stimmt oder es stimmt gar nicht. Es ist eigentlich, das liegt sehr nah aneinander. Und diese Chaos lieben wir auch ein bisschen. Und da spielen wir auch ein bisschen mit. Und wir wissen beide, dass wir, denke ich, sehr gut spielen können. Das meine ich nicht arrogant, aber ich weiß, was für ein Niveau wir beide machen. Und wenn Leute dann sagen, dass der Lukas mehr der romantische Spieler ist und Arthur der rationelle, dann ist das ganz prima. Aber das Schöne ist, dass die nächste Woche kann eine Person das genau das Gleiche sagen, aber andersherum. Dann sagen die, ja, der Arthur ist wirklich so romantisch und der Lukas ist rationell. Und das haben wir so oft erlebt, dass wir eigentlich genießen von all diese Meinungen und den Vergleich. Also es ist jetzt nicht negativ, wenn die vergleichen, prima. Und wir sind immer neugierig, was die dann sagen. Ja.
Also ihr nehmt es nicht zu ernst und gleichzeitig ist es ja vielleicht auch eigentlich ganz clever, dass ihr nicht beide eine Solokarriere angestrebt habt, sondern als Duo auftretet, also insofern auch eine Einheit seid. Da ist dann mancher Vergleich vielleicht auch hinfällig. Ne? Mhm.
Ja.
Ich habe mich noch gefragt, oder wir haben uns gefragt, das gibt immer die gleichen Themen in Interviews mit euch, weil das auch eben wirklich diese Faszination hat. Aber welches Thema kommt euch eigentlich zu kurz? Bei welchem Thema denkt ihr, Mensch, darüber könnte man doch mal erzählen, aber das werden wir nie gefragt?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Ich muss sagen, dass ihr super gute Fragen stellt und sehr interessant und sehr...
Danke. Das ist nett.
Müssen wir schon gesagt haben, sehr schönes Interview. Also
es ist auch vielleicht kein Problem. Ich meine, das ist auch unserem Leben. Ich meine, die Fragen, die viel gestellt werden, um die Fragen geht es auch. Und die Fragen bleiben vielleicht viel das Gleiche. Aber das Antwort ändert sich vielleicht auch manchmal, weil wir älter werden und die Situation sich ändert. Und das Perspektiv ist jedes Jahr ein bisschen anders. Ne? Und wir sind jetzt, ja, ich bin 32, Artus 28. Wir sind jetzt in einer bestimmten Periode von der Karriere und in 10 Jahren, 15 Jahre, 30 Jahre ist das wieder ganz anders. Und 15 Jahre her war es auch ganz anders. Und ich denke, Usain Bolt, der hat ja 4-mal die goldene Medaille gewonnen auf die Olympischen Spiele für die 100 Meter. Ja, der hat natürlich dreimal die für immer alleine. Stimmt. Aber der hat natürlich auch 1000-mal die Frage bekommen. Ja, wenn du gestartet hast, hat der Start gleich gut gefühlt? Hast du gleich gefühlt? Yeah. Also, ja, da sagt er, ja, hat gut gefühlt. Ja, hat er 1000-mal das gleich. Das gehört zu eben. Es gibt ja auch, du kannst ihm auch fragen, was er von Jackson Pollock hält oder ob er das ein schöner Maler findet. Ja, das interessiert keinen, ob Usain Bolt Jackson Pollock ein guter Maler.
Finde ich interessant.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Okay. Vielleicht nächstes Mal.
Nee, war klar.
Ja, nein, aber es ist ganz okay. Und und es ist auch, ich meine, es ist doch auch nicht normal, dass Leute dich überhaupt so viel fragen wollen und Sachen wissen wollen von uns. Das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Und wir klagen auch ab und zu, weißt du, wenn wir, nicht bei euch, aber ab und zu hast du ein Interview oder etwas für Social Media und dann denkst du, ja, das ist mich gar nicht so wichtig, aber eigentlich ist es sehr schön, dass Leute so interessiert in uns sind, ne? Es ist nicht ganz normal, wenn wir hier nach die Fitnessstudio gehen am Fahrrad und jemand macht da die Straße, weißt du, der hat da die ganze Straße gemacht. Ja, da fragt keiner eigentlich, ja, wie magst du das oder wie fühlst du dich, wenn du die Steine da hinlegst? Und eigentlich kann das genauso interessant sein, aber...
und genauso wichtig.
Es ist genauso wichtig und wir müssen doch immer... Ich denke, es wäre gut, um zu fühlen, dass es besonders ist, dass ihr uns diese Fragen stellt und das Publikum auch. Und wir haben da Glück mit, ja.
Könnt ihr euch vorstellen, euer Leben lang ein Duo zu sein? Also lange ihr spielen könnt?
Ich kann mir das vorstellen, ja, weil es keinen Grund gibt, um das nicht zu fühlen, weil wir haben sehr viel Spaß dran und wir haben sehr viel zu danken an das Klavierspielen und wir haben ein sehr schönes Leben mit dem Klavierspielen. Aber ich glaube nicht, dass wir vielleicht so wie andere Kollegen oder Musiker jetzt schon denken, oh, bis zum 80 werden wir noch auf der Bühne gehen. Und vielleicht sagen wir auch nach einigen Jahren, okay, wir haben jetzt getan, was wir tun können. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht. Aber jetzt fühlt es, als ob wir alles gemacht haben, was wir machen wollten. Ich kann wohl versprechen, dass wir nicht, kostet, was es kostet, alt und nicht mehr so gut auf der Bühne langsam gehen. Und dann, dass wir wegen uns eigener Ego noch auf der Bühne gehen müssen. Das machen wir absolut nicht. Also, wenn wir das machen, bitte zieht uns wieder weg da, weil das finden wir wirklich schrecklich und so wollen wir nicht unsere Karriere beenden. Also, aber wie das geht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, wenn wir 45 sind, Schluss, vielleicht gehen wir weiter bis zum 60 und vielleicht gehen wir noch auf der Bühne sehr langsam. Aber ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht.
Und vielleicht macht ihr dann irgendwann euer Restaurant.
Das war genau. Ja.
Boah, ihr wisst
wirklich
viel.
Ja, ihr weiß wirklich viel.
Ja, ja. Oh. Wir haben viel gelesen.
Ja, super.
Was wäre eure favorisierte Küche für das Restaurant?
Oh, ja.
Deutsche Küche natürlich, oder?
Na, ich
oder Poffertjes. Poffertjes auf jeden Fall.
Guter Schnitzel ist wirklich super toll.
Aber ist das Österreich oder?
Ja, Süddeutschland, aber doch Bayern hat doch auch schon wirklich super gute Schnitzel.
Ja, aber ne? Wiener Schnitzel
ist ja, natürlich. Ja, ich denke, für uns, wenn wir ein bisschen langweilig auf Tour sind und wir wollen einfach nicht super genießen und wir wollen gesund bleiben, was wir auch immer wichtig finden und mit Sport ein bisschen und so, dann ist asiatische Küche ist perfekt. Mhm. Ich glaube, wir waren vor ein halbes Jahr waren wir in China, 2,5 Wochen oder 3 Wochen. Und haben wir einfach jeden Tag erstmal diese Reis mit Hähnchen und Garnelen und das ist es. Und das ist eigentlich langweilig, aber es ist so gesund und man kommt zurück und du bist ganz in Shape und so, alles top. Oder Japan auch. Aber um wirklich zu genießen, würde ich sagen, zwischen französische oder italienische Küche. Und dann finde ich es ein sehr schwieriger Wahl. Und wir waren in Italien letzte Woche und da waren italienische Leute, aber auch französische Leute. Und dann haben wir gesagt, das Essen hier ist so gut und dann hat diese italienische Frau, die hat gesagt, ja, Italien, beste Küche der Welt. Aber diese Französin hat daneben gestanden und hat gesagt, pardon, hat sie gesagt, pardon. Vielleicht Frankreich. Ne?
Moment. Also,
ja. Und ihr habt natürlich gesagt, in den Niederlanden kann man auch gut essen.
Nein, ja, wir haben keine gute Küche.
Da kann man nicht stolz auf sein. Da kann man nicht stolz
nein,
auf sein.
Nein,
okay,
nein.
Das heißt, dann gibt es ja noch für euch Platz, Dinge zu revolutionieren.
Ich denke, mit das Essen können wir nicht wirklich viel Revolution machen, weil es gibt ja gute italienische oder französische Küche, aber ja, wir stellen einfach ein Klavier rein und sagen dann, ja, wir spielen jeden Abend, ja, obwohl ich weiß nicht, ob dann die Leute da hinkommen wollen, vielleicht bleiben, genau nicht. Ja.
Vielleicht bleiben die dann weg.
Ja, die bleiben dann weg, vielleicht auch nicht. Ja.
Okay, also das Konzept kann noch ein bisschen ausgefeilt werden. Aber wir sind gespannt.
Wir brauchen noch Tipps.
Sehr schön. Jetzt geht's aber erstmal noch eine Weile weiter mit Klavierspielen hoffentlich. Am 1. Juni seid ihr in Essen. Im RWE-Pavillon trittet ihr da auf mit dem Youth Orchestra of Bahia aus Brasilien unter der Leitung von Ricardo Castro, den wir vorhin kurz am Klavier auch gehört haben. Und auf dem Programm steht dann ein swingendes Konzert, das ihr auch schon erwähnt habt, von dem argentinischen Komponisten Osvaldo Golijov. Und auch noch die Tänze aus Leonard Bernsteins West Side Story.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank an euch.
Danke euch.
Danke, dass wir Gast sein dürften.
Danke für euch. Eure Zeit. Und natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ein Feedback gebt, zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Wir sind eure Hosts gewesen, Marie König und Maria Gnann. Bis bald.
Tschüss.
Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.